Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Jürgen König ist heute Abend dabei. Schönen guten Abend.
Hallo, heute mit einer etwas anderen Stimme. Tut mir leid, Freunde.
Sehr krank, trotzdem dabei. Esther Kogelbaum, schönen guten Abend, auch sehr krank.
Ja, aber nicht so krank wie Jürgen.
Ja, deswegen, ich habe das so in absteigender Formation heute auch aufgebaut. Martin Böttcher, total fit, hallo.
Nee, wieder gesund.
Wieder gesund. Mein Name ist Andreas Müller und wenn Sie das Gefühl haben, hey, diese Sendung kommt aber wirklich sehr geschmeidig heute rüber, dann liegt das an den begnadeten Händen des Obertonmeisters Germa Redlich, der das Ganze heute aussteuert und den Stereo über den Sender gibt. Es geht um neue Platten von Laura Mueller, Charles Bradley, OMD und James Blake. Damit beginnen wir, Jürgen, bitte.
Tja, man wundert sich, wie jung inzwischen die Musiker sind, die angesagt sind. Jünger als meine eigenen Kinder. Geboren 88 in London, James Blake. Einzelkind, beide Eltern künstlerisch orientiert, die Mutter Grafikdesignerin, der Vater Gitarrist namens James Litherland. Die Älteren werden sich erinnern, da gab's mal oder gibt's glaube ich immer noch eine Jazz-Rock-Band aus England, die da heißt Colosseum. Da spielte er mit, 69, 70. Beide Eltern also Freiberufler und der junge James hat von Anfang an mitbekommen, wenn man Erfolg haben will, muss man sich selbst drum kümmern. Das hat ihn offensichtlich so weit inspiriert, dass er mit 6 sich freiwillig ans Klavier setzte, eine klassische Ausbildung durchlief, dann Popmusik studierte am Goldsmith College in London, hörte wie ein Besessener Gospels- und Soul-Schallplatten, liebte die gesamten alten Motown-Sachen, spielte die Songs nicht nur nach, sondern auch mit. Bis zur Perfektion, beschäftigte sich dann mit Jazz, so Errol Garner und solche Sachen. Und dann gab es das große Schlüsselerlebnis 2007. Neben seiner ganzen klassischen Ausbildung betrat er zum ersten Mal einen Londoner Club und hatte das sogenannte Dubstep-Tiefbass-Erlebnis, das ihn maßgeblich beeinflusste. Sofort wusste er, was er mit diesem ganzen angehäuften Wissen anfangen wollte und sollte und fing sofort an, in Vaters Studio am eigenen Computer seinen ersten Soundexperimente zusammenzubasteln. 2009 dann schon die erste Single Air and Leg Theory Off hieß die und 2010 dann deren Song, der für viele die Erleuchtung in die Zukunft war, die Leslie Fight Coverversion A Limit to Your Love, ein Riesenhit, ich glaube, den kennt wirklich jeder. Dort hat er zum ersten Mal dann auch seine eigene Stimme eingesetzt, 2011, das erste Album James Blake, das in seiner zerbrechlichen Andersartigkeit einfach bis dahin Ungehörtes, unvergleichbar darstellte. Fans und Journalisten vergötterten ihn gleich scharenweise und auch in ausgeprägtem Maße. Er war schlagartig die Zukunft der elektronischen Musik in aller Munde. Jetzt also das neue Album Overgrown. Ob er den hochgeschraubten Erwartungen gerecht werden kann, das wollen wir nach dem ersten Stück, das er zusammen mit dem Rapper RZA vom Wu-Tang Clan aufgenommen hat, mal diskutieren. Take a Fall for Me.
Take a Fall for Me, James Blake zusammen mit der Stimme von RZA aus seinem neuen Album Overgrown. Hier im Soundcheck auf Radio 1. Müssen vielleicht nochmal sagen, dass vom Debüt 400.000 Stück verkauft wurden, einem abstrakten, fast in Avantgarde-Bereiche reichenden Album. Die Popwelt wollte es hören und vor diesem Album gab es ja auch schon eine wahnsinnige Hysterie. Sie wird wahrscheinlich auch häufig über den Ladentisch gehen und zu Recht. Dieses Stück gerade ist nichts weniger als ein geniales Meisterstück und davon ist die Platte voll.
Das ist wohl wahr. Und was ich so faszinierend finde, ist, wie er mit Sounds arbeitet. Und es ist nicht irgend so ein rotziger Teenager, der seinen Frust rauspoltert, sondern es ist ein ausgebildeter Künstler, bei dem alles seinen Sinn hat. Also scheint ein Perfektionist zu sein. Ich habe mich das ist ja nächste Woche auch CD der Woche auf Radio 1 und ich habe diese Beiträge geschrieben und konnte mich mit einem ausführlichen Interview beschäftigen. Und da erzählt er auch über Sounds und über Frequenzspektrum und dass es eben früher auf den normalen Schallplatten gar nicht möglich war, das gesamte Spektrum auszuleuchten. Und das kann man jetzt hier. Und da setzt er sich wirklich hin, überlegt, wie weit geht er mit dem Bass runter, um die Balance herzustellen bei einer Ballade und so. Also er überlässt dort nichts dem Zufall und trotzdem ist es kein technokratisches Album geworden, sondern voller Emotionen. Das macht mich einfach sprachlos.
Ich finde auch, also dafür, dass er so ein Control-Freak ist und ja offenbar auch wirklich fast niemanden mitmachen lässt bei dem, was er da macht, finde ich das auch ganz ganz erstaunlich, wie er es dann doch schafft, so eine emotionale Ebene drüber zu legen. Das funktioniert wahrscheinlich durch den Gesang. Du hast es eben schon gesagt, man muss sich dran gewöhnen und er überschlägt sich auch, habe ich ein bisschen den Eindruck, auch noch mehr als auf dem ersten Album.
Sagt übrigens Esther Kogelbum, die vor 2 Jahren durch ihre Haltung die 4-mal Hitwertung versaut hat. Beim Debütalbum von James Blake. Ja.
Da lacht sie nur, ne? Ja. Aber der Charme von diesem ersten Album, der bestand ja auch darin, dass man damals, ich meine, ist gerade erst 2 Jahre her, also glaube ich ziemlich genau auf den Tag 2 Jahre oder so, dass man damals so einen Sound noch nicht gehört hatte. Wenn man das jetzt hört, dieses erste Album von James Blake, finde ich es auch gar nicht mehr so stark, wie es mir damals so vorkam. Aber auch, weil man sich so sehr daran gewöhnt hat, dass Leute mit der Stimme so viel machen und dass ja diese Maschinenmusik, die auch stolz so auf ihre Künstlichkeit ist und so. Das hört man ja mittlerweile an allen Ecken und Enden und es gab es natürlich auch schon vor ihm. Trotzdem, er hat das so ein bisschen, ich meine, ich kann mich erinnern, der wurde in der Brigitte empfohlen und so. Und das ist ja eigentlich wirklich schon ein bisschen eine abseitige Nischenmusik gewesen, als sie so rauskam.
Wobei das damals ja schon Kuschelstep war, ne?
Ja, wobei ich finde auch dieser Begriff Post-Dubstep oder so, der führt total in die Irre. Also für mich hat das hier auf diesem Album gar nichts mehr mit Dubstep zu tun eigentlich. Und nur weil er da seine Begeisterung hergeholt hat und sich da so seine Inspiration am Anfang hergeholt hat, finde ich, muss man ihn nicht ständig und immer wieder und bis in alle Ewigkeit mit diesem Label belegen.
2 Jahre ist nicht lang, aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig lang in digitaler Zeit. 2 Jahre sind Äonen eigentlich heute schon. Und tatsächlich, also die bionischen Frauen fallen einem natürlich sofort ein. Polisa, Solar Jesus, die ja stimmlich mit den Geräten gerade zu verschmelzen scheinen. Da ist natürlich eine ganze Menge passiert. Aber warum diese Platte wahrscheinlich sogar noch besser ist, oder ich glaube, sie ist besser als das Debüt, kriegen wir vielleicht dann nach dem nächsten Stück raus. I Am Soul. James Blake, I Am Soul. Jörg Wunder formuliert heute im Tagesspiegel, das Debütalbum vor 2 Jahren war eine Revolution. Ja, mag sein, aber ich fand damals, es gab diesen Hit, Limit to Your Love, der eigentlich auch nur auf eine Split Second reduziert werden konnte, nämlich auf das große, auf das alle immer warteten, auch bei den Berghain-Auftritten und so weiter. Der Rest des Albums ist mir verschwommen irgendwie, ich kann mich an nichts erinnern. Diese Platte hier ist aber ein sonisches und ja, vielleicht auch revolutionäres Meisterwerk, denn das ist eine Platte, die tatsächlich in 3D funktioniert. Es ist nicht einfach nur Stereo, sondern er setzt produktionstechnische Dynamik ein, die ich so noch nie gehört habe. Du hörst irgendwo im Klangbild eine Stimme und denkst, ah, okay. Und plötzlich kommt 3-mal so laut woanders her eine Stimme. Und das Ganze puzzelt sich zusammen zu einem total irritierenden Klanggemälde, das trotzdem aber immer noch, und das ist das Verblüffende, Popsong bleibt. Also Karl-Heinz Stockhausen, würde er noch leben, er würde niederknien, glaube ich, vor diesem Menschen, der als einer der wenigen, glaube ich, begriffen hat, was Elektroakustik überhaupt ist, der zudem aber eben Songs schreiben kann und, wie Jörg Wunder auch schrieb, eine einzigartige Stimme hat. Es gäbe der Anthony Haggerty und den anderen Kollegen habe ich vergessen.
Bon Iver.
Der Bon Iver-Sänger, genau. Also wo so eine Emotionalität über die Rampe kommt. Und das eben über 10 Songs in einer Dichte und auch, dann ist das Wort vielleicht auch mal gestattet, abwechslungsreichen Sortierung. Das ist schon umwerfend.
Aber der denkt natürlich auch ganz anders als normale Menschen. Der ist ja irgendwie schon ein bisschen anders. Er hat in diesem Interview erzählt, dass er interessiert ist an den Beziehungen zwischen Menschen, was die miteinander machen, wenn sie sich in bestimmten Mustern verhalten. Und das versucht er in Klänge umzusetzen. Und eigentlich ist das Album auch über seine Fernbeziehung zu seiner Freundin, die er ausgerechnet in dem Moment kennengelernt hat, als er erfolgreich wurde. Das heißt, er sieht sie kaum, liebt sie zutiefst und kann sie nicht sehen, nimmt aber daraus wieder die Kraft, Songs zu schreiben, um diese Gefühle zu bewältigen. Und das ist schon ein bisschen fast beängstigend.
Finde ich auch, zumal in dem Song, den wir gerade gehört haben, ist ja auch diese Leerstelle in den Texten drin. Er sagt ja, er wendet sich ja quasi an uns und sagt, jetzt spekulier doch mal oder jetzt rate doch mal, wir liegen hier rum und und wie wir uns fühlen. Das passt eigentlich ganz gut zu der Fernbeziehungsgeschichte.
Trotzdem glaube ich, dass das Album nicht so sehr so ein Gefühlsalbum ist. Also ich glaube nicht, dass das von seinen persönlichen Gefühlen so sehr gesteuert wird. Der ist für mich nicht so ein unbedingt so ein, ja, wie könnte man das sagen, so ein entfremdeter Melancholiker, könnte man ja vermuten, sondern ich glaube, der ist so ein Soundästhet. Der hat sich, der möchte so eine bestimmte Stimmung und Atmosphäre schaffen, in der er sich dann auch wohlfühlt und die möchte er vermitteln, aber ich glaube nicht, dass der traurig ist oder dass der selbstmordgefährdet ist oder so.
Nein, gar nicht.
Vielleicht denken konnte.
Er betrachtet es ja als glückliche Situation, dass seine Freundin nicht da ist, weil ihm das wieder...
Das kenne ich, ja.
Ups. Fehler.
Also die Klangästhetik ist natürlich auch etwas, die wahrscheinlich einen Teil seines Crossover-Erfolges ausmacht. Stichwort ECM, also es gibt sicherlich eine Menge Leute, die sich einfach in diesem Sound dann ein bisschen wohler fühlen. Also das war beim Debütalbum jedenfalls so. Das legt man auf, macht sich ein Teechen und er hat ja auch Glück, dass das Wetter so ist, wie es jetzt gerade noch ist. In Deutschland gehen da wahrscheinlich nochmal 20.000 extra über den Tresen, weil wandert man so über die Straßen der Hauptstadt und hat das auf dem Kopfhörer, dann wird der Rollsplit plötzlich dreidimensional und der dreckige Schnee grinst einen melancholisch an, ich weiß auch nicht. Aber das hier wird dann ein bisschen anders vielleicht auch sein, weil es eben sich nicht mehr so tuffig ins Ohr gießt wie damals noch vor 2 Jahren. Also hier ist eine Menge mehr Sperrigkeit drin, die für mich dieses Album zu wirklich einer Sensation macht, weil es eben ein Klanggemälde ist, in der jede Sekunde wichtig ist und ich eben nicht nur einen Hitsong und so einiges Gutes drumherum haben.
Vor allem, es zieht dich sofort rein. Du kannst es nicht nebenbei laufen lassen. Spätestens beim dritten Song bist du drin. Also ich habe das mit Leuten ausprobiert, die wollten es unbedingt hören.
Wollen es hören, ja. Das ist interessant. Ne?
Und hab's ihnen vorgespielt und zu Anfang noch Kommentare und ab drittem Song war Totenstille bis zum Ende des Albums. Und danach haben sie bloß gesagt, boah. Und also mehr kann doch ein Künstler eigentlich nicht erreichen, oder?
Doch. Eine Höchstwertung im Soundcheck. James Blake und Voyeur aus seinem Album Overgrown. Und die Wertung für diese Platte können Benutzer der fabelhaften Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook schon sehen. Das ist nämlich immer ein paar Sekunden, bevor sie hier verkündet wird. Online, wie es in der Sprache der Jugend heißt. Und nochmal der kleine Hinweis, Andreas Müller Soundcheck auf Facebook, bald sind 666 Follower da. Und das ist natürlich die Nummer des Beasts. Und wer die 666 erreicht, bekommt zwar nichts geschenkt, aber meine Aufmerksamkeit. So, und hier ist die Wertung.
Hit, 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 Hit.
Tja, es konnte, glaube ich, nicht anders geschehen, oder? Platte des Jahres?
Schon überraschend.
Jetzt schon?
Ja.
Könnte sein.
Eindeutig.
Gut, machen wir Laden zu.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, das war schon ein ziemlich langweiliger Anfang. Kein Streit um James Blake, aber vielleicht um das, was jetzt kommt. Es geht hochklassig weiter mit einer Pionierband der elektronischen Popmusik, nämlich Orchestral Maneuvers in the Dark oder auch kurz OMD. Martin Böttcher.
Genau, eine dieser Bands, die schon immer da waren, so kann es einem jedenfalls vorkommen. 1978 nahmen sie diesen Namen an, Orchestrale Bewegung in der Dunkelheit. Die Vorgängerbands, in denen sich Andy McCluskey und Paul Humphries, so der Kern von OMD, bewegten, hatten auch schöne Namen. Hitlers Underpants zum Beispiel hieß eine von denen. Kein Wunder, der Punk hatte schließlich gerade England, die Heimat von OMD, durcheinander gewirbelt. Und mit einer Punk-Attitüde gingen die dann auch an ihre Musik selber machen. Synthesizer waren in dieser Hinsicht auch nicht schwerer zu bedienen als Gitarren. Offensichtlich stark beeinflusst von deutschen Elektropop-Sachen à la Kraftwerk, begann man zu experimentieren und hatte ziemlich schnell Songs drauf, die beides waren, kommerziell und experimentell. Erster großer Hit war Enola Gay, es folgten weitere und dann in den 80ern und 90ern Bandauflösungen und Reunions. Und jetzt also das 12. Studioalbum, nur eins weniger als Depeche Mode.
OMD und Helen of Troy aus der neuen Platte English Electric.
Du hast es ja schon gerade gesagt, dass es so eine Referenznummer ist an Enola Gay, ihren ersten großen Hit, wo sie den Bomber besungen haben, der die Atombombe über, ich glaube, Hiroshima und war es bei beiden?
Nee.
Ja, nee. Der die Atombombe abgeworfen hat. Das ist so eins dieser Alben, dass die Bands manchmal so raushauen, um die eigene glorreiche Vergangenheit nochmal zu feiern. Also sehr selbstreferenziell. Die eigenen Sounds, die eigenen Themen nochmal wiederholen. English Electric heißt dieses Album. Auch das ist wohl eine vergangene englische Firma. Weiß nicht, ein großer Stromriese vermutlich oder sowas. Und tja, andererseits kann man ja auch sagen, die können sich ja auch feiern. Waren immer ein wichtiger Teil dieser Synthpop-Welle damals Ende der 70er, Anfang der 80er.
Und trotzdem macht mir das Album nicht nur Vergnügen, muss ich sagen. Das hat aber irgendwie mit meiner Antipathie gegenüber diesen 80s Preset-Sounds zu tun. Ich kann diese Sounds nicht mehr ertragen. Und das sind die sie schon immer gemacht haben. Das ist ihr gutes Recht. Das dürfen sie. Aber ich möchte die nicht immer hören. Und wenn ich Kraftwerk nicht kennen würde, würde ich sagen, okay, coole Ideen. Aber bei manchen Songs könnte ich fast sagen, welchen Kraftwerk-Song sie da als Idee fürs Intro benutzt haben. Und ich meine, hat ja auch Karl Bartos bei dem einen oder anderen Stück mitgemacht von Kraftwerk. Das ist das, was mich so ein bisschen stört an diesem Album, dass es so 80s ist. Und das ist mir, da wächst mir irgendwie eine schräge Frisur und ich kriege einen Ohrring, so einen langen pendelnden. Und das finde ich ein bisschen schade.
Wobei die OMD-Typen heute eher so aussehen wie du.
Ja, das ist ja das Schlimme daran.
Finde ich nicht.
Danke.
Na, ich finde auch, das hat echt seine Berechtigung. Also man kann sich einfach in eine Zeitmaschine verplomben lassen und dann 2013 wieder raussteigen. Ich höre das super gerne. Ich finde, das ist immer noch extreme Partymusik und ich mag auch diese ganzen verqueren Ansagen und ich mag dieses ganze 80er Jahre, 70er Jahre Flughafen-Sounds, die da ausgepackt werden und die Ansagen und hier A Future So Bright That It Burns My Eyes, A House and a Car and a Robot Wife, finde ich einfach unfassbar gereimt.
The Future Will Be Silent, OMD aus der Platte English Electric und vor einiger Zeit wurde hier ja das Album von
Karl Bartos
besprochen, zum einen, aber zum anderen auch von einer legendären deutschen Band aus den frühen 80er Jahren, nämlich Fraktus, die jetzt auch erst ganz spät wieder ihren Erfolg hatten. Und das ist schon irgendwie ganz witzig, wenn man sozusagen diese Pole sich nochmal vor Augen oder vor Ohren hält. Karl Bartos, der Held, der Teil des Mythos ist und eine relativ schwache Platte macht, weil er irgendwie, ich weiß nicht, was auch immer nachhängt. Fraktus, die sich natürlich brutalst möglich über all das lustig machen können und dann tatsächlich auch zwei, drei gute Songs daraus gemacht haben. Und hier die absoluten Exegeten und Apologeten und Kopisten, die ja auch im Anfang ihrer Karriere nicht eine Sekunde ausgelassen haben, zu bemerken, wie genial Kraftwerk eigentlich sind, wie großartig und dass sie nichts anderes wollten, als möglichst so zu klingen wie die. Und machen jetzt hier ein Konzeptalbum, das darf man ja nicht vergessen, es ist ein Konzeptalbum über englische elektronische Musik, aber eben auch dieses komische England, das sich so entsetzlich verändert hat in den letzten Jahrzehnten und wo die Versprechungen der Zukunft eben komplett den Bach runtergegangen sind in Jobs bei irgendwelchen blöden Banken für wenig Geld oder eben wo die blöden Banken bei denen, die viel, viel Geld verdienen, ganze Stadtviertel kaputt machen etc. und so weiter. Ich finde das sehr, 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 sehr gelungen, weil es alles hat, was so englische Popmusik eben ausmacht. Den Witz, die dann doch wieder den tiefen Ernst des Nordens natürlich, wo sie herkommen und die Virtuosität, mit denen diese Typen eben die Maschinen bedienen können.
Ja, wobei mich diese Idee mit dem Konzeptalbum nicht so richtig überzeugt. Also ich finde so als Album finde ich es schon gut, überzeugt mich das, aber dieses Konzept dahinter, das habe ich nicht wirklich richtig verstanden. Also es wird ja immer mal wieder gesagt, da soll ein Konzept hinterstehen. Ich lese da irgendwie raus, es geht nochmal auch um diese Frage, die Mensch-Maschine, also die Verbindung von Mensch mit der elektronischen Musik, mit den Gerätschaften, mit denen man da Musik herstellt und wie gut man da alles unter einen Hut bekommen kann. Diese Stimme auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese sehr, sehr warmen und weichen Sounds, ich kenne sonst kaum jemand, der so warme Synthi-Sounds hinbekommt. Die sind für mich so der lebende Gegenbeweis dafür, dass Leute immer behaupten, so Computermusik oder auch Synthi-Musik ist per se erstmal eine kalte Musik. Mhm. Und ich glaube, die sind ein Beispiel dafür, dass das überhaupt nicht so sein muss.
Hot Chip ist so eine Band, die machen für mich warme Computer-Sounds. Um das hier mal kurz einzuwerfen. Ansonsten habe ich zu dem Album nicht mehr viel zu sagen. Ich finde es durchaus anhörenswert. Es macht auch in irgendeiner Form Spaß zu hören, aber meine Vorbehalte habe ich geschildert.
Hm. Aber ist das nicht wunderbar, wie der singt? Ich meine, dessen Stimme ist, die ist für mich wie so gemacht für so Synthi-Musik. Also so.
Absolut. Du kennst sie aber auch bloß im Zusammenhang mit Synthi-Musik.
Ja, aber
könnte der sogar eine Oper singen, man weiß es nicht.
Könnte auch der Sänger von Prefab Sport sein.
Ja, aber das ist so ein Glücksfall gewesen, dass der und die elektronische Musik zusammengefunden haben, finde ich.
Ja, und ein Glücksfall und für mich eigentlich auch schon Grund genug für eine Höchstwertung ist das Stück, das wir jetzt hören, nämlich das beste Kraftwerkstück, das Kraftwerk in den letzten 20 Jahren nicht aufgenommen haben.
Genau, und das ist auch gleichzeitig die Single, die aus diesem Album veröffentlicht wurde. Metroland heißt sie.
OMD, Metroland aus der Platte English Electric. Hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit, Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Der Hit kam von Martin Böttcher und mir. Geht in Ordnung, sagten Esther Kogelboom und Jürgen König.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1. Jürgen König ist da, Esther Kogelboom, Martin Böttcher. Mein Name ist Andreas Müller und es geht jetzt um Charles Bradley. Victim of Love ist sein zweites Album. Charles Bradley wird in diesem Jahr 65 Jahre alt. Als sein Debüt erschien, war er 62 Jahre alt und gehört damit wahrscheinlich zu den ältesten Debütanten im Musikgeschäft, könnte man annehmen. Er reiht sich ein in eine Reihe beim Label Deptone bzw. Dunham Records aus New York, solche Menschen in den letzten Jahren bekannt gemacht haben. Sharon Jones ist die Große und nicht bei Dunham, sondern bei Truth and Soul ist Lee Fields zugange. Also Damen und Herren, die irgendwie mal was gemacht haben und dann durch den Rost fielen, viele Jahre andere Jobs machten und dann wiederentdeckt wurden, vornehmlich von weißen New Yorkern, die vor über 10 Jahren entschlossen haben, wir machen die Soulmusik so, wie sie mal gemacht wurde, nämlich live im Studio, analog und uns interessiert nicht, was der Rest der Welt davon denkt. Und das ging ökonomisch manchmal schief, aber im Falle Deptone war es eine gewisse Amy Winehouse, die Miete dann bezahlte, weil die Dap Kings, die Houseband und auch einige Produzenten aus der Ecke an Amy Winehousens zweitem Album mitarbeiteten und dann letztlich auch mit verdienten. Charles Bradley also wurde entdeckt in dieser Szenerie. Ein Mann, der gesungen hat, als James Brown-Imitator aufgetreten ist, im Wesentlichen aber sein Geld als Koch verdiente. Und wenn dann weiße Romantiker Geschichten schreiben, wird eben darauf hingewiesen, dass er nicht nur einfach Koch war, sondern viele Jahre eben auch in einer psychiatrischen Anstalt Koch. Das ist dann besonders aufregend, aber nun, auch in psychiatrischen Anstalten müssen Leute kochen. Als der Mann dann erste Singles machte für Dunham bzw. Deptone Records, war man erstmal ganz angetan, sehr intensiver Sänger. Aber das war nicht weiter auffällig, bis dann irgendwann immer wieder diese Geschichte von ihm ins Spiel gebracht wurde, die ja ach so schwer gewesen ist. Und er ist mehr oder weniger elternlos aufgewachsen, war obdachlos, sein Bruder ist ermordet worden. Das hat ihn sehr, sehr getroffen. Das bringt ihn auch heute noch zum Weinen, wie auch sein jetziger später Erfolg ihn immer wieder auch zum Weinen bringt. und eben dann auch auf der Bühne den lieben Gott immer wieder erwähnen lässt, was dann für weiße romantische Deutsche auch wieder schwierig ist, die einerseits zwar Soulmusik lieben, aber es immer schwer tragen können, wenn die Musiker, die Soulmusik machen, den lieben Gott loben und preisen. Das geht dann irgendwie nicht zusammen, ist aber letztlich eins. Ich hatte immer so ein bisschen die Angst, dass bei Charles Bradley die ganze Geschichte zu so einer Zirkusnummer werden könnte, weil er tatsächlich auf der Bühne komplett außer sich gerät, nach den Konzerten völlig aufgelöst ist, immer noch überwältigt von diesem Erfolg. Die Menschen stehen an in Schlangen, um sich umarmen lassen zu lassen. Er will die Leute auch umarmen, teilhaben lassen an seiner Freude. Und ich fand das immer so ein bisschen komisch, weil da eben die weißen Jungs und Mädchen die Authentizität umarmen wollten. So, das erste Album war eine Sammlung von Singles, mehr oder weniger, also eigentlich kein organisches Album. Jetzt also ein zweites, nach 2 Jahren Pause, Victim of Love. Und siehe da, nichts mehr Zirkusnummer. Er ist immer noch natürlich ein energetischer Performer, aber er ist wirklich ein ernstzunehmender Künstler inzwischen. Nach wie vor ein wahnsinniger Sänger, aber die Entourage, das Produzententeam und die Musiker um ihn herum haben jetzt eine Platte aufgenommen, die weitaus dynamischer noch ist als das Debüt, die atmet, die was wagt und die sehr, sehr, sehr tief geht. Klassischer Soul 2013, Charles Bradley, hier ist der Lovebug Blues. Lovebug Blues, Charles Bradley aus seiner neuen Platte Victim of Love.
Ich muss dich mal was fragen. Ich kenne mich mit dieser Art von Musik nur als Konsument aus. Also da habe ich wirklich nicht so viel Ahnung von. Für mich klingt das so. Könntest du dir vorstellen, dass vor 40 Jahren, wenn jemand diese Platte vor 40 Jahren gehört hätte, hätte der gemerkt, dass es eine Platte aus der Zukunft ist? Oder ist die so authentisch? Also für mich klingt die total authentisch, so wie es in meiner frühesten Kindheit geklungen hat.
Tja, was ist da authentisch? Also, nee, also ich glaube, dass so dieser Sound damals sicherlich irritiert hätte aufgrund seiner, wie sagt man, was ist dann das Wort, wenn es transparent ist? Transparentizität?
Transparenz kann man sagen.
Transparierendheit, Transparenz. Und also das klingt einfach ein bisschen anders, glaube ich schon, als damals. Aber war es damals schon authentisch? Ich meine, das ist ja auch diese romantische Idee, dass damals eben so wahnsinnig herzblutend irgendwie die Sachen aufgenommen wurden. Manchmal war das vielleicht auch der Fall, aber zu 98% war es damals eben einfach nur knallhartes Tagesgeschäft, wo die Sänger reinkamen, die Band auf die Uhr guckte und sagte, los Jungs, wir wollen Feier, macht mal. Also das sind ja so viele dieser Mythen auch. Ja,
klar, und das ging damals zack, zack, da war eine Studioband da, irgendwie, die nach halben Tag oder tageweise bezahlt wurde und in der Zeit so und so viele Songs aufzunehmen hatte und so. Ich finde das aber ganz interessant, dieser Begriff der Authentizität. Ich finde, der bekommt ja hier in dem Falle eine total perverse Bedeutung irgendwie, weil meiner Ansicht nach ist daran nichts authentisch. Das ist ja eine Band, die sich da hinstellt und die den Sound von vor 50 Jahren imitiert. Also so wird ja heute nicht mehr gespielt. Also das ist ja, du orientierst dich ja völlig an was früher abgelaufen ist, ignorierst alles, was da so an Weiterentwicklung stattgefunden hat und stellt sich dann hin. Und dann kann man meiner Ansicht nach nicht davon sprechen, dass es authentisch ist, sondern das ist ein Imitat. Ein gutes Imitat. Es ist eine tolle Platte, finde ich. Der Typ hat eine tolle Stimme. Aber ich glaube, der Begriff der Authentizität, der bringt einen da nicht weiter.
Also was er wahrhaftig ist, ist der Mann. Die Musik sei mal dahingestellt, aber der Mann und seine Geschichte, das ist echt und das spürt man auch und das spürt auch sein Publikum, wie du gerade beschrieben hast.
Aber der singt ja trotzdem wie früher und der singt nicht wie heute. Also ich meine, der ist als James Brown Imitator aufgetreten.
Ja, bald schon werden Leute als Charles Bradley Imitatoren auftreten.
Vermutlich nicht.
Nein, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Weiße Jungs spielen so. Weiße Jungs in New York, das sind diejenigen, die diesen Sound machen, das sind diejenigen, die den Afrobeat eines Fela Kuti neu auf die Bühne bringen, als Musical zum Beispiel, dann auch Backing Bands funktionieren. Es ist ja diese Blase, Manhattan Street Band, Budos Band, die Dab Kings. Es ist eine Gruppe von vielleicht 15 Leuten, die sich auf verschiedene Bands aufteilen, teilweise in den gleichen Bands spielen. Während schwarze Musiker oder überhaupt das, was wir als schwarze Musik bezeichnen, ja das Unnostalgischste ist, was es überhaupt gibt. Das ist eine Kultur und eine Musik, die stets immer nach vorne geguckt hat, wo Hipness mehr war als ein Wort, sondern Überlebensstrategie. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen komisch. Also wenn man Interviews auch liest mit Avantgarde-Jazzern der frühen 70er Jahre oder so, die sagen heute, dieses Wiederholen von irgendwelchen alten Stilen ist totaler Blödsinn. Es ist Onkel Tom, Onkel Tomism sozusagen. Man hört sich das vielleicht noch an, aber würde es selber niemals spielen und so. Also ne, Miles Davis zum Beispiel als einer der Monsterfiguren, die immer wieder so zukünftig gedacht und gemacht haben. Das ist sehr irritierend. Andererseits finde ich es gar nicht schlecht. Das ist dann irgendwie so eine Art von musealer Aufbewahrungskultur gibt, die einfach nochmal darauf hinweist, dass es auch eine klassische Form von Musik ist.
Aber die Originale sind doch auch verfügbar. Warum sollte man dann das
ja tot
hören?
Die meisten sind ja tot.
Ja, aber die Aufnahmen gibt es doch noch.
Ja, man möchte es ja auch mal live sehen. Man möchte ja auch irgendwie, es gibt ja Leute, ich habe gehört, dass Leute zum Beispiel, es gibt in Berlin so ein Gebäude, Philharmonie oder so, kann das sein? Da sitzen, was weiß ich, auf der Bühne 30, 40, manchmal 60 Leute, die so komische Instrumente in der Hand halten und spielen Musik, die 200 Jahre alt ist. Frage ich mich auch, was soll das?
Weil es dann noch keine Originalaufnahmen von damals gab.
Ja, aber trotzdem komisch.
Aber das ist wirklich eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Hören dieses Albums. Warum höre ich mir dann nicht wirklich Originalaufnahmen aus den Late 60s an? Warum muss ich dieses zugegebenermaßen sehr gut gemachte Plagiat mir anhören?
Ja, es ist natürlich schon mehr als ein Plagiat. Dadurch natürlich, dass das eine Musik ist, die wahrscheinlich wie kaum eine andere vom Interpreten, also vom Sänger lebt. Und wenn der was zu erzählen hat und das gut macht,
klar,
dann ist das auch okay. Confusion, Charles Bradley aus der Platte Victim of Love. Vor ein paar Wochen wurde hier die Platte von Lady besprochen. Ich war nicht dabei, weil ich das Studio nicht betreten durfte. Es war die Frauenwoche auf Radio 1 und aber ich habe natürlich zugehört, heimlich. Und da ist ein sehr wahrer Satz gefallen. Man muss nicht über Retro-Soul reden, man redet ja auch nicht über Retro-Rockmusik. Ich will das nur deshalb sagen, weil dieses Wort noch gar nicht gefallen ist in dieser Runde, Retro. Und tatsächlich ist das, was heute so an Rockmusik gespielt wird, natürlich kein Jota intelligenter, origineller oder sonst was als das hier. Ne? Es ist irgendwo eine Musikform, die mal erfunden wurde und seitdem in Varianten gespielt wird. Dieses Ding ist natürlich ganz klar verortet. Das ist so, als würde man vielleicht jetzt auch eine modern gemachte Rockabilly-Platte oder sowas hier besprechen. Was mich einnimmt, ist tatsächlich die Tatsache, mir immer mitzudenken, wir haben es hier mit einer historischen Aufführungspraxis zu tun, die ist in der Klassik opportun. Dann würden die Klassiker sagen, ja, aber da ist die Frage des Werks und da gab es eben keine Aufzeichnung, sondern es gibt halt nur das Notenpapier, was Raum für Interpretation lässt, bla bla. Aber es ist hier klassische Musik und ich finde, großartig gespielt und gemacht.
Klar, und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, Retro-Soul, was ich ganz interessant finde, die Retro-Souler grasen jetzt offensichtlich unterschiedliche Soul-Felder ab. Also die tragische Geschichte von Charles Bradley, die haben wir ja schon erwähnt. Und in seinem ersten Album, da war das ja vielleicht eher sowas, ja, der Soul, den man da hören konnte, der konnte man, glaube ich, ganz gut so Mitte der 60er andocken und den da rauslesen. Und aus dem Album, das ist ja schon eher so ein bisschen psychedelischer Soul, so ein bisschen später, so Ende 60er irgendwie, könnte man da sagen.
Das ist das, was Curtis Mayfield damals gemacht hat, gerade in diesem Track hier zu hören, totaler Byte von If There's Hell Below, We're All Gonna Go, glaube 69 oder sowas rausgekommen.
Genau.
Aber und klar, diese Phase.
Und es ist fast ein bisschen so, als dürfte Charles Bradley das, was er damals vielleicht nicht machen durfte, jetzt nochmal nachholen. Und auch so diese unterschiedlichen Phasen, die der Soul da durchgemacht hat, nachholen. Mal sehen, ob der vielleicht als nächstes mit dem Funk kommt und dann irgendwann macht er Elektrofunk.
Ja, genau. Ja.
Sind wir durch? Fällt euch nichts mehr ein? Sieht so aus. Dann sage ich noch das, was ich mir aufgeschrieben habe beim Hören. Ich kann die Platte durchaus genießen, schon aus dem Grund, dass ich da nicht mit irgendwelchen neuartigen Ideen überrascht werde. Das ist das mal ganz erholsam, finde ich. Einfach nur durchlaufen genießen. Lassen, hören und anhören.
Hören und genießen und ja. Eine wichtige Meldung habe ich noch. Es fehlen noch 5 Likes zur 666 auf der fantastischen Seite.
Number of the Beast.
Andreas Müller Soundcheck auf Facebook. Vielleicht schaffen wir es noch in dieser Sendung. Strictly Reserved for You, Charles Bradley aus seiner Platte Victims of Love, besprochen und verhandelt hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit, Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Ja, wieder das Gefälle von links nach rechts am Tisch. Martin Böttcher und ich finden, diese Platte ist ein Hit. Esther Kogelboom und Jürgen König haben keine Seele, offenbar.
Sollen wir uns jetzt schämen, oder was?
Nein.
Ja?
Ja. So, Ulrike Weber, herzlichen Glückwunsch. 666, sie hat es geschafft. Sie hat The Number of the Beast getippt. Es sind jetzt aber schon weit über 666 Follower für diese fantastische Sendung und die fantastische Facebook-Seite Andreas Müller Soundcheck. Das heißt, die nächste Hürde heißt 1000, dann 10.000, dann 1 Million. Und dann gibt jeder einmal in der Woche 1 Euro an mich. Und
so eine Art Bankenkrise, was du da erzählst, ja?
Bankenkrise?
Aha.
Wieso?
Wurde auch immer gieriger, immer mehr Millionen, Millionen.
Ja, was sonst?
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
So, eine haben wir noch und das Niveau wird gehalten, würde ich behaupten. Es geht jetzt um die Platte von Laura Mvula, Sing to the Moon. Esther Kogelboom, bitte.
Genau, und Laura Mvula ist von der BBC schon mal vorsorglich als eine der wichtigsten Newcomerinnen 2013 geführt worden. Sie stammt aus Birmingham und ist 25, bereits verheiratet. Früher hieß sie mal Douglas, jetzt Mvula, weil sie einen sambischen Mann geheiratet hat. Der Chef des örtlichen Gospelchors übrigens, in dem sie lange gesungen hat und wahrscheinlich immer noch singt. Sie stammt aus einer sehr musikalischen Familie. Bruder und Schwester machen zum Beispiel auf ihrem Debütalbum Sing to the Moon mit als Violinist und Cellistin. Und die Laura Mvula, die hat eine super Ausbildung gemacht. Also ähnlich wie James Blake hat sie Komposition von Grund auf gelernt am Konservatorium in Birmingham, hat sich danach natürlich gefragt, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Hat dann lange Geld verdient als Aushilfslehrerin und auch als Empfangsdame, lustigerweise beim örtlichen Symphonieorchester. Währenddessen hat sie sich vormittags zu Hause zurückgezogen und hat mit ihrem Laptop auf den Knien auf dem Sofa gesessen und hat ihre, wie sie es nennt, Soundsketches aufgenommen, und zwar mit dem Programm GarageBand. Als sie dann damit fertig war, hat sie das Ganze an den Produzenten Steve Brown geschickt. Der ist ja zum Beispiel deswegen bekannt, weil er auch Roma, ein New Soul Wunder produziert hat. Und der war spontan begeistert. Von da aus ging es steil bergauf. Und innerhalb von, ja, ich sag mal, gut einem halben Jahr hat die doch rechte begnadete Songwriterin es geschafft, diese Platte aufzunehmen, und war dann auch wirklich zuerst zutiefst gerührt, was passiert, wenn man aus den Samples von GarageBand richtige orchestrale Geschichten macht, was sie dann im Studio auch gemacht haben. Tja, nur eine Sache kann Laura Mvula nicht, und uns verraten, wie das Wetter nächste Woche wird. Ein Track aus ihrer Platte heißt I Don't Know What the Weather Will Be.
I don't know what the weather will be, singt Laura Mvula aus ihrer Platte Sing to the Moon. Wir wissen es übrigens, nächste Woche endlich wärmer. Minimum 6-7 Grad und Regen, viel, viel Regen. Und das ist reingesprungen in die Platte, das ist das 9. Stück. Und das ist ein ganz guter Eindruck schon mal gewesen von dem, was sie macht. Das hat mit Soul irgendwie nicht sonderlich viel zu tun. Und es ist so ein gewisser immanenter Rassismus auch bei den Kritikern an manchen Stellen, wenn man über sie liest. Da ist plötzlich von R&B die Rede, und sie fühlt sich da überhaupt nicht wohl. Sie hat dann mal gesagt, also wenn R&B, dann bin ich aber die Streberin des R&B, weil tatsächlich sie eben auch neue Musik studiert hat. Und ich glaube, es war ein Besuch eines Konzertes, eines Neutöners, eines Britischen, dass sie dann auch völlig umgehauen hat und gesagt, sowas will ich auch machen. Und tatsächlich ist es eine Musik, die ich so auch wirklich noch nicht gehört habe.
Wenn man sich das ganze Album anhört, genau. Aber trotzdem wird sie zum Teil ja trotzdem als diese Frau verkauft, die auch den Soul drauf hat. Und wenn man mal genauer hinhört, man könnte ja auch sagen, das ist zum Teil ein bisschen naiv, was da in diesen Songs sich abspielt, sowohl was die Texte angeht, aber auch was die Melodien und sowas angeht. Das hat ja manchmal sogar schon fast so einen Easy-Listening-Charakter. Und trotzdem ist hier meiner Ansicht nach was ziemlich richtig gelaufen. Die ist, glaube ich, ein schräger Typ. Und ein schräger Typ, der so seine eigenen musikalischen Vorstellungen hat und als studierte Musikerin die dann auch umsetzen kann. Und das ist ihr auf diesem Album irgendwie erlaubt worden. Also die Leute, die dann da die Fäden in die Hand genommen haben, die das Ganze produziert haben, ich glaube, man hätte sie ja genauso gut glatt bügeln können, total glatt bügeln können. Sie sieht gut aus, hat eine tolle Stimme irgendwie und man hätte die als eine von denen, die diesen Retro-Soul machen können, wäre ohne weiteres möglich gewesen, das nochmal auch mit ihr durchzuziehen und zu gucken, ob es funktioniert. Mhm. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben mir erlaubt, auch schräg zu sein auf diesem Album.
Ich glaube auch, dass es überhaupt nicht naiv ist, was sie macht, auch nicht in den Texten. Ich finde, zuerst mein erster Eindruck, da sind Harfen, ja, da sind Klingen und Glöcklein und Harmonien ohne Ende drauf. Aber was einen dann trotzdem verstört, ist halt diese Stimme, die sie hat, die halt überhaupt nicht verschnörkelt ist. Die ist halt wirklich 1:1 und direkt zu dir, die kommt direkt zu dir ins Gesicht. Also da ist überhaupt nichts Kitschiges an ihr. Und ich finde, dann kann sie sich das auch leisten.
Jetzt kann man nach diesem einen Song noch nicht als Hörer zumindest keinen Eindruck haben, weil diese Platte ist doch sehr, sehr abwechslungsreich und das ist auch genau das, was ich gut und verwirrend gleichermaßen finde. Da sind Songs drauf, die öffnen mir das Herz, da sitze ich großen Auges davor und denke, wie großartig ist dieses Arrangement, wie sensationell ist diese Melodie und dann gibt's wieder Stücke, ja, die kann man in irgendeinem Musical, weiß ich, bei Cats, als Überleitung irgendwie hören. Das ist so ein bisschen, was mich verwirrt. Andererseits, ich mag einfach, dass sie sich gegen Gewohnheiten sperrt auf ihrer Platte.
Laura Mueller, That's Alright, aus ihrer Platte Sing to the Moon. Und wir sprechen darüber hier im Soundcheck auf Radio 1. Was mir an dieser Geschichte gefällt ist, da ist diese schwarze Frau, die hat karibische Wurzeln, ist mit einem Westafrikaner, glaube ich, verheiratet, hat in einem Chor gesungen, der ostafrikanische Musik und Gospel irgendwie auf die Bühne brachte, hat neue Musik studiert, geht hin, macht eine Musik, die schwer zu kategorisieren ist und endlich wird mal klar, in welcher Epoche wir eigentlich leben, nämlich einer wunderschönen, großen, globalen Zeit, in der eine schwarze Frau in Birmingham eine Platte machen kann, die Penderecki und ich weiß nicht, südafrikanischen Gospel zusammenbringt und es macht nicht Knirsch, sondern es funktioniert. Und alles sind irgendwie versucht, da irgendwie Begriffe zuzufinden. Ich habe irgendwo gelesen, es ist eine Mischung aus Björk und Nina Simone und bla bla bla. Und was weiß ich immer dann, wenn man nicht weiß, was es sein soll, nennt man Björk. Das allein
zu Recht
macht mir riesen Spaß an dieser Frau. Auch wenn ich die Platte teilweise, wie ich auch dann, zu lang finde und wirklich auch anstrengend. Aber es muss manchmal vielleicht auch wehtun. Ich finde es großartig.
Nee, man hätte die, glaube ich, auch sehr viel zugespitzter machen können und produzierter. Die hätte ohne weiteres, glaube ich, auch eine Viertelstunde kürzer sein können und sowas alles. Ich habe noch gelesen, das ist Nina Simone trifft Beach Boys. Und das fand ich gar nicht so abwegig. Mhm. Erstmal, wenn man sich so die barocke Phase der Beach Boys anguckt, wo sie auch so sehr rumgesponnen haben und sowas, das finde ich hier in diesem Album auch wieder. Das heißt nicht unbedingt, dass sie gleich das Niveau von den Beach Boys hat, aber es verrät vielleicht was darüber, was noch alles aus der werden kann oder was da noch alles kommen könnte, eventuell. Man weiß es ja nicht.
Ich glaube, es kommt einfach nur, dass sie sich von ihren liebgewonnenen Songs nicht trennen konnte. Also wenn sie vielleicht 4, 5 rausgelassen hätte oder 3, 4, dann hätte das was Kompakteres gehabt. Das ist das Einzige, was dieser Platte vorzuwerfen habe, dass das eben so ein bisschen Redundanz drin ist.
Redundanz?
Ja. Es sind ein paar.
Also
sind
so Redundanz ist da nicht drin.
Zwei, drei Songs, auf die ich verzichten könnte.
Ja, ja. Aber ich finde, die wiederholt sich an keiner Stelle.
Nein, das natürlich
ist
nicht.
Das ist so redundant. Also.
Ich meine, das nur, was die Anzahl der Songs betrifft.
Sie hat ja interessanterweise in der Deluxe-Edition noch eine zweite CD beigelegt, auf der zwei ihrer Lieder nochmal als Demos zu hören sind. Und da finde ich es total interessant, weil da erkennt man halt dieses Skelett, was sie am Laptop angefertigt hat und was dann später draus wurde. Und ich meine, das muss nicht sein, aber ich find's ganz witzig zum Anhören.
Ja, nee, das ist ja dann, bei Deluxe-Version schmeißt man ja eh die zweite CD immer weg.
Die knickt man ab, oder?
Genau. Ja. Versucht sie durchzubrechen. Ich habe das ja mal hier versucht, das ist gar nicht so einfach.
Da kann man Menschen mit verletzen. Ne?
Leider nicht die Künstler, die sie gemacht haben. Aber egal. Gut, gibt es noch was zu sagen?
Nee.
Dann hören wir jetzt vielleicht einen der großen Hits von dieser Platte. Green Garden. Green Garden, Laura Mvula. Sing to the Moon ist ihre Platte. Und wer wissen will, wie wird diese Frau eigentlich geschrieben, kann morgen die Playlist dieser Sendung sich anschauen, die auf der fabelhaften Website www.radio1.de erscheint. Man muss aber was dafür tun. Nämlich in die Suchfunktion Soundcheck eingeben und dann landet man auf der Website. Es ist nicht so, dass sie da irgendwie diese Sendung prominent auf der Startseite von Radio 1 geparkt würde. Das ist nicht so. Es ist ungerecht, aber es ist so.
Man hört da leichte Kritik raus, aber...
Subtil, aber doch formuliert, oder?
Mhm.
Und man kann natürlich auch was anderes machen. Man kann auf die inzwischen international hochgeratete Facebook-Seite Andreas Müller Soundcheck gehen. Da erscheint das nämlich auch. Der Vorteil ist, dass die Wertungen mit dabei stehen. Was auf der Radio 1 Soundcheck-Playlist-Website nicht mehr der Fall ist. Auch nicht auf der Jürgen König Lost in Music-Website.
Auch nicht, da stehen auch keine Alben dabei.
Nix.
Man arbeitet dran, sagt man uns seit fast einem Jahr.
Ja, das sagte man im Friedensprozess zwischen Nord- und Südkorea auch. Arbeitet dran.
Du weißt, wir kennen
das Ergebnis.
Aber du weißt, dass wir jetzt raus sind beide. Ne? Das war unsere letzte Sendung.
Das ist nicht immer die letzte Sendung.
Ihr habt ordentlich und machen wir nicht jede Sendung Kopf von Kragen geredet.
Machen wir nicht jede Sendung so, als wäre es die letzte?
Das sowieso, Janice, klar.
Leben wir nicht sowieso jeden Tag so, als wäre es der letzte?
Ja, aus Sicherheitsgründen.
Hier ist die Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Ja, auch wieder in der Reihenfolge des Erscheins hier am Tisch von links nach rechts. Dreimal Hit und das geht in Ordnung kam von Jürgen König.
Tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen.
Nein, das ist ja völlig in Ordnung. Ich kann das verstehen.
Gut.
Ich kenne diese Momente der Schwäche.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.